Was poppin'?
Was crackin' at it? Okay. Wir haben es geschafft, nach zahlreichen Überlappungen und Überschneidungen unseres Zeitplans, unserer beiden Zeitpläne, beider Zeitpläne, beiden Zeitpläne.
Deutsch ist eine schwere Sprache.
Okay.
Nein, heute haben wir eine richtig geile Folge.
Ja, wirklich. Eigentlich letzte schon. Woche, ich habe richtig Bock.
Letzte Woche waren wir a tiny bit unmotiviert.
Ja, weil wir es einfach dreimal auf... Nee, warte mal. Wir haben es einmal aufgenommen.
Aber wir mochten den Film so semi gerne. Und diese Woche...
Ja.
It is a masterpiece.
Ja.
Not gonna lie.
Und wir haben es schon so oft erwähnt. Hey. Und guys, die Messer sind gezückt.
Die Messer sind gezückt. Es wird Familiensache.
Oder Mord im Dessert. Nein, Mord nach dem Dessert. Oh Gott, das ist...
Mord zum Dessert, Schatz.
Leute, wie bitte, wenn sich jemand auskennt, schickt mir doch bitte die Companies, die dafür zuständig sind, diese deutschen Filme... deutschen Titel für die amerikanischen Filme zu machen. Ich komme nicht klar auf diese Übersetzungen teilweise.
Vor allem das Ding ist, manchmal macht es nicht mal Sinn und manchmal klingt es auch einfach nur wack.
Knives Out is the movie of the week.
Denn Mord ist Familiensache. Oder es gibt Mord zum Dessert.
Das ist tatsächlich Dessert, der deutsche Titel.
So. Und wir haben diese Woche festgestellt, wir können IMDb nicht mehr vertrauen.
IMDb hat uns verloren als zuverlässige Besucher der Webseite.
Ich würde sagen, ich benutze IMDb aber jetzt nur noch, wie ich Wikipedia benutze.
Ich lese
es gerne, aber ich glaube kein Wort. Mhm. Denn IMDb sagt, der deutsche Untertitel ist tatsächlich Mord ist Dessert.
Ja.
Mord zum Dessert.
Oder Mord.
Und das ist falsch. Und wir haben noch einen falschen anderen Fakt gebracht.
Ja, und zwar, dass es auf Film gedreht worden ist und es wurde nicht auf Film gedreht, sondern digital. Aber,
dazu mehr
Guys,
später.
Deswegen sagen wir euch, genau wie eure Professoren euch wahrscheinlich zu den ganzen Hausarbeiten sagen, checkt eure Facts.
Sagte sie und wir checken unsere Facts. Wir haben schon so viel Müll erzählt.
Don't wir wissen gar nicht, warum wir diesen Podcast eigentlich noch anhören sollen.
Wir da sagen auch nur, was wir
denken. Das ist so eine Mitleidsaktion. So, oh ja, also ich kenne ja Katie und Nisa. Klicke ich mal da drauf.
Wir sind keine zuverlässige.
Anyways, wir sind aber eine sehr aufbrausende, lebendige Quelle übersprudelnden Filmwissen.
Wow.
Nicht.
Gehen wir über zu den News.
Die News der Woche. Okay, also das Ding ist, ich habe sie nicht aufgeschrieben, aber ich weiß, dass Johnny Depp tatsächlich jetzt endgültig, es war lange Zeit ein Gerücht.
Er ist raus
aus
Fantastische Tierwesen,
genau. Und zwar wegen den ganzen...
Grindelwald, für die es nicht wussten.
Genau. Dieser gruselige Typ mit den hellen Augen. Er ist raus, auch wegen den Vorwürfen von seiner Ex-Frau Amber Heard, dass er sie geschlagen haben soll. Wir wissen es nicht. Seine beiden anderen Ex-Flammen, Vanessa Paradis und Winona Ryder, sagen, es stimmt nicht. Oder sie kennen den Johnny so nicht, aber vielleicht ist er so gewesen. Wir wissen es nicht. Es ist irgendwo letzten Endes auch Klatsch und Ratsch und hat nichts mit dem Film an sich zu tun. Aber es ist traurig, dass er jetzt das Universum verlässt. Und vor allem, was du mir erzählt hast,
dass sie neu besetzen.
Unabhängig dazu, wie ihr zu diesem ganzen Thema steht, mit der ganzen Backstory und dem drumherum.
Aber anstatt, dass sie Grindelwald rausschreiben, was tatsächlich nicht mehr Sinn machen würde, weil es geht bei Fantastische Tierwesen voll viel um Dumbledore und Grindelwald und das ist tatsächlich sehr, sehr elementar. Aber sie haben jetzt gesagt, okay, Johnny Depp, du bist raus und sie recasten ihn einfach nur. Grindelwald wird nicht rausgeschrieben oder sonst was. Sie suchen sich einfach einen neuen Schauspieler. Why?
Ich finde es echt komisch. Ich finde es total komisch. Ich kann mir auch niemanden vorstellen, ehrlich gesagt, in der Rolle jetzt, aber... Wie gesagt, also ich war eh irgendwie tatsächlich nie so ein großer Fan von Fantastische Tierwesen, weil ich immer dachte, ach Mann, das Harry Potter-Universum, lass das doch einfach so stehen. Man muss jetzt nicht hier irgendwie Tiere noch irgendwie, keine Ahnung. Anyways, das ist passiert. Was gibt's noch für Film-News aus der Filmwelt? Wolltest du nicht auf Variety gehen? Ach. Eine weitere zuverlässige Quelle von uns?
Upsi. Aber ich habe persönliche News.
Okay, erzähl mal persönliche News.
Ich habe mir das Buch Dune gekauft, weil der Film ja jetzt noch nicht rausgekommen
wirklich?
Ist.
Wirklich?
Ja. Oh. Und ich dachte mir, weil ich jetzt noch so lange auf Zendaya und Timothée und alle warten muss, lese ich einfach das Buch vorher.
Das ist super. Das gleiche habe ich mir als Ziel gesetzt bei Agatha Christie, Mord auf dem Nil.
Magie. Mhm. Kleiner Tipp, geht zu Dussmann. Da habt ihr die ganze Agatha Christie-Reihe. Ihr könnt euch alle Bücher da holen. Und sie haben ganz, ganz viele verschiedene Versionen und Ausgaben von Dune. Also
hat Dussmann offen jetzt während Lockdown?
Ja,
ja. Ja, ne?
Ja, ja.
Okay, gut. Dann sind es echt immer nur die Bars und die Cafés und so, ne? Ach Mann.
Ach Mann.
Okay. Anyways, ich bin ab Ende der Woche weg. Für die, die es interessiert. I'm out of here. Und ich komme erst im Januar wieder. Und Katie ist auch bald weg. Stimmt's, Katie?
Claro que sí.
Du guckst so auf dein Handy. Okay.
Ich suche nach News.
Okay, alles klar.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe diese Woche die News ein bisschen schleifen lassen. Ich habe Lisa gesagt, Girl.
Du, das Ding ist, man sieht einfach so vieles im Durchscrollen und ich sehe immer so vieles und denke mir, ah, das eignet sich gut, das eignet sich gut, aber ich schreibe es dann nicht auf und dann denke ich mir, ah, wo sind meine News?
Also man merkt immer, Nisa weiß alles und schreibt es sich nicht auf.
Ja.
Und ich schreibe mir alles direkt auf, aber wenn ich nicht recherchiere, dann habe ich nichts.
Ja.
Well.
Guys.
Dann war es halt diese Woche eine ganz kurze News-Section, ist auch mal gut, dann starten wir direkt in den Film.
Yes. Knives Out. Also Katie, wie sind wir denn? Also das Ding ist bei mir, ich habe diesen Film, ich erinnere mich noch genau, wie ich einfach das Plakat damals gesehen habe und das war Ende 2019.
Und du hast Chris Evans gesehen und dir gedacht, den Film, den muss ich sehen.
Nein, meine Chris Evans, wie sagt man dazu?
Phase. Besessenheit.
Ja, meine Obsession fing ja erst mit Beginn von Corona an, weil ich erst dann angefangen habe, die Marvel-Filme zu gucken. Shame on me, I know, inzwischen weiß ich schon. Ich habe es viel zu spät geguckt und tatsächlich habe ich letztens wieder Endgame geguckt mit meiner Schwester und ich habe festgestellt, auf die Frage, was bereust du am meisten in deinem Leben? Ich habe immer gesagt, ich bereue nichts, man soll ja auch nichts bereuen, aber tatsächlich bereue ich es, dass ich die Marvel-Filme nicht früher geguckt habe und damals nicht bei der Premiere im Kino von Endgame war. Es wäre so geil gewesen, oh mein Gott!
It was a vibe.
Das ist das Einzige, was ich in meinem Leben bereue. Ja, auf jeden Fall fing erst dann meine Chris Evans-Phase an. Davor wusste ich das gar nicht. Ich dachte so, ah, okay, Kevin
Langford. Aber wann hast du Knives Out gesehen? Das war auch in Corona-Zeiten. Schatzi Pups.
Ja, aber danach, ein paar Wochen danach, weil dann lief es im Autokino zum allerersten Mal.
Ja, deshalb sage ich ja, du
fandest ja. Genau. Also ich fand ihn so ab März ziemlich cool. Da fing das an.
Da habe ich gedacht, er ist ein cooler Dude.
Und ich glaube, Anfang Mai oder so war das, dass bei uns in unserer Kleinstadt wirklich, dass die da so ein Autokino aufgezogen haben und einfach Knives Out gezeigt haben. Und ich habe das an dieser Stelle, Shoutout an meine Freundin Katie.
Das bin ich.
Shoutout an meine Freundin Helen, die andere Blondine. Wow, ich bin richtig...
Wir Blondinen sehen alle gleich
aus. Das ist Blondine 1 und das ist Blondine 2. Mit ihr habe ich das damals geguckt und wir waren beide so, ich habe sie damals auch schon angesteckt mit Marvel und dann waren wir beide so, oh my gosh, Chris Evans! Ja, aber dieser Film ist natürlich absolut starbesetzt, durch und durch, in jeder einzelnen Rolle, jeder brilliert.
Tatsächlich ist das einer der Hauptgründe, was ich an dem Film richtig, richtig liebe.
Ist echt cool.
Der Ensemble-Cast. Und in diesem Fall ist es nicht so, oh, Ensemble-Cast, die haben einfach geile Schauspieler, das haben sie sowieso,
ja.
Aber sie harmonieren so perfekt.
Ja,
und die Charaktere sind so geil geschrieben. Letzte Woche haben wir über ein Skript geredet, was nicht so gut funktioniert. Und diese Woche, dieses Skript ist einfach von A bis Z perfektioniert.
Ja.
Es gibt nichts an diesem Skript, was mir nicht gefällt.
Es gibt auch keine Lücken, weißt du? Es gibt keine Potholes.
Es ist...
Weißt du, nach Tenet?
There's no hole.
Nach Tenet ist es so... Ah. Keine Plotholes. Wow, ich kapiere alles. Ja, dieser Film, Knives Out, Produktionsland Vereinigte Staaten. Erscheinungsjahr war Ende 2019, hat eine Länge von 132 Minuten, hatte ein Budget von 40 Millionen US-Dollar und hat weltweit eingespielt 311.398.000 US-Dollar, also das fast Achtfache.
Ja, also guter Film.
Wie hast du zuerst davon gehört? Von mir? Oder von was an? Nein, du hast es davor auch schon gehört, ne?
Ich glaube, ich habe davon gehört, einfach weil er Oscar-nominiert war.
Ja. Ja.
Da können wir an dieser Stelle kurz einwerfen. Es ist tatsächlich ein bisschen schade, der Film hatte nur eine Oscar-Nominierung für Best Original Screenplay.
Ja.
Und hat es nicht mal gewonnen. Und ich weiß noch nicht so, ich habe uns so aufgeregt, so, ja, warum hat er das nicht gewonnen? Ich meine, Parasite hat den Oscar
Ja.
dafür bekommen,
Ja.
voll verdient
Voll
und so.
verdient, ja.
Aber es ist so traurig, dass Knives Out für nichts anderes nominiert war und bei den Oscars nichts anderes bekommen hat, weil der Film ist wirklich so durchdacht und so auf Detailarbeit genau
Wenn wir
ausgerichtet.
das auf dieser Academy Awards Skala betrachten, falls es so eine Skala gibt, aber du weißt, was ich meine, nur nach diesen Bewertungskriterien, bla bla bla, erinnert mich das nicht von der Story und überhaupt gar nicht von der Story, aber so von der Wertigkeit her erinnert mich das an The Irishman, weil The Irishman war wenigstens in jeder Kategorie nominiert, weil die haben echt einen guten Job geleistet, aber keins war ja so mega krass
Ja,
herausstechend.
ja,
Aber
ja.
genauso hätte Knives Out eigentlich in so vielen Kategorien nominiert sein können.
Ja, true, true. Und dadurch habe ich davon gehört und dachte mir so, okay, ich will Knives Out auf jeden Fall gucken. Und es hat
Ja.
richtig, richtig lange gedauert, bis ich ihn dann
Auch
gesehen
wegen Corona,
habe.
ne? Auch wegen Corona. Weil
Ja.
er kam eigentlich, also der Kinostart in Deutschland war ja im Januar 2020. Aber da war er irgendwie noch nicht in allen Kinos angelaufen.
Ich glaube, man hätte ihn voll problemlos schon vor Corona gucken können. Ich kam nicht dazu, ich habe es versäumt.
Ich komme auch nicht dazu. Aber dann haben die nochmal gezeigt. Und zwar richtig
Genau.
lange.
Und das war nämlich dann das Ding, weil durch Corona kamen ja gar keine neuen Kinofilme mehr raus. Und dann haben sie gesagt, okay, was kam denn schon raus? Die zeigen wir einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und dadurch
Yes.
waren wir zusammen im Kino, in einem richtig whack
Davon haben
kleinen
wir auch schon
Kino.
erzählt
Ja,
gehabt.
Bewahre-Laden-Kino-Shoutout.
Oder auch nicht.
Richtig schlechtes Kino. Da haben wir den geguckt und danach mit unserer Freundin Lison haben wir den nochmal im
Ja.
Open-Air-Kino geguckt.
Stimmt, da war ich zum allerersten Mal in einem Open-Air-Kino. Das
Ja,
war schön.
also coole Experience, guter Film.
Ist auch verfügbar auf Prime inzwischen. Eine Woche nachdem ich ihn mir gekauft habe auf Amazon, ist er einfach auf Prime erschienen. Danke, danke dafür. Danke.
Ja, aber ich sage an dieser Stelle, guckt ihn euch alle an, weil er ist es so, so wert. Er ist es so wert. Wollen wir direkt mit dem Cast vielleicht anfangen?
Oh, der Cast ist so heftig. Der
Heftig.
Cast ist so. Der Cast.
Der Graf.
Der Cast ist einfach. Also, ich meine, Chris Evans haben wir schon gesagt.
Woher kennt man Chris Evans?
Chris Evans ist aka Steve Rogers, aka Captain America.
This is weird.
Leute, guckt euch diese Schultern an. Hey, du hast mir vorhin diese TikTok-Jungs gezeigt.
Okay, I'm sorry. I'm sorry.
Diese potthässlichen TikTok-Jungs.
No, it's not.
Ich find's irgendwie blöd.
I'm sorry.
Okay,
Okay,
anyways.
kleiner Exkurs. Ja, ich bin seit 2 Tagen
In der
very, very late to the
TikTok-Blase.
game, I know, aber.
Vor allem, du sagst mir, Nisa, ich kann dich nicht zurückrufen. Ich bin die ganze Zeit am Set, wir drehen und ich habe 14 Stunden Arbeitstage. Wie schaffst du es? Wie schaffst du es, auf TikTok zu sein?
Coping. Humble. Nein,
kein Problem.
ja, wen haben wir noch außer Chris Evans? Wir haben noch den
Ja,
007.
komm, jeder weiß. Daniel
James Bond.
Craig. Alles
Daniel
klar.
Craig. Auch Craig.
Eine ganz, ganz, ganz tolle Schauspielerin. Immer noch ziemlich underrated. Klar, in der Industrie inzwischen kennt man sie so, aber trotzdem ziemlich underrated. Und ich finde echt, also für diese Performance hätte sie wenigstens als beste Nebendarstellerin, wenn nicht sogar als Hauptdarstellerin nominiert sein können für den Academy Award.
Ana
Ana
de
de
Armas.
Armas. Aus Kuba kommt sie und ist mit 18 nach Spanien gezogen und hat dann ganz viele spanische Produktionen mitgemacht, bis sie dann zum allerersten Mal für eine US-amerikanische Produktion engagiert worden ist, tatsächlich für den, also ich will nicht sagen B-Film, aber es ist echt schon,
Es ist ein B-Film.
es ist ein, also es ist
Es
lustig.
ist ein Trash-Film, aber auf der Weise, dass man es feiert. Also man
Genau.
guckt ihm, um sich drüber lustig zu machen.
Weil auch Keanu Reeves mitspielt und zwar Knock Knock von 2015.
Knock, knock.
Und ja,
Ja,
also
ist funny. Aber wo sie
ist
noch
lustig.
mitspielt, Blade Runner 2049. Und wieder zusammen mit Daniel Craig,
Yes.
James Bond, No Time to Die.
Und da spielt sie Paloma und ich finde den Namen voll geil. Weil der
Cool.
Name heißt Die Taube auf
Und wo sie noch
Spanisch.
mitgespielt hat, in dem Horrorfilm Annabelle. Und sie hat noch
Stimmt.
mitgespielt in Yesterday, dieser
Stimmt.
Film über die Beatles, über die Beatles-Songs
Auf Netflix
zumindest.
ist sie, glaube ich, auch noch in dem Film Sergio zu sehen. Aber das ist, glaube ich, so ein Independent-Film. Aber guckt ihn euch an. Ana de Armas ist ziemlich krass. Ziemlich krasse Präsenz, muss ich sagen.
Und dann geht's gleich weiter mit der Starbesetzung, denn wer ist noch dabei?
Gott.
Unsere gute Freundin.
Unsere gute Freundin.
Weil wir sie jetzt so gut kennen nach unserem Webinar. Wir reden von Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis, die man aus Halloween kennt. Die man
aus der ganzen Freaky Friday.
Die Frau ist einfach total ikonisch. Aber ja, wir hatten letztens an Halloween, hat nämlich, wer hat es organisiert nochmal? Das war die Academy, ne?
Genau, von den Academy Awards, von den Oscars, über die wir immer reden. Ja. Die machen einmal im Jahr oder so regelmäßig machen die so Webinars für Studenten von Filmschulen und oder grundsätzlich Studenten.
Mhm, dann kann man sich reinschalten über Zoom.
Genau, und dann hatten wir ein Zoom-Meeting mit der Jamie.
Mhm, und mit Carpenter, dem Regisseur. Unsere besten Freunde natürlich, seither.
Weil die uns jetzt auch kennen.
Nee, aber es war schon ziemlich lustig, die zu sehen.
Sie. Wen haben wir noch dabei? Weil wir in jeder Folge unsere Marvel Connections brauchen und weil Chris Evans noch nicht genug ist, ist noch dabei die Catherine Langford. Und jetzt kommt nämlich da das kleine Easter Egg für die oberflächlichen Marvel-Fans und die deep in
die nicht die Extras bei Disney Plus gucken.
Genau das. Catherine Langford kennt ihr alle aus 13 Reasons Why, aber ihr kennt sie aus der Deleted Scene von Marvel Endgame, denn da spielt sie die gealterte Tochter von Tony Stark, Morgan.
Morgan H. Stark, benannt nach dem komischen Onkel von Miss Pepper Potts. Oh mein Gott, wir sind zu deep in dieser Scheiße.
Ja, auf jeden Fall
Catherine. Die Leute denken sich so, Deleted Scene? What the fuck? So. ja.
Und wer ist noch dabei? Jaden Mattel.
Ey, so viele Leute.
Jaden Mattel habe ich tatsächlich mir noch mit aufgeschrieben, weil er spielt bei S 1 und 2 mit. Mhm. Und da fand ich ihn ganz cool. Und er ist einer dieser Kinderdarsteller, der für mich mit in diese Bubble reingehört von Kinderdarstellern aus S und aus
Stranger Things und so.
Er hat zwar bei Stranger Things mitgespielt, aber er gibt mir diesen Vibe.
Voll. Er gibt mir wirklich, ja, dieser mysteriöse, so, ist er unschuldig oder ist er eigentlich voll der Creep? Total. Ja. Er hat aber auch mit Chris Evans zusammen eine Serie gedreht. Und zwar
siehst du, die Jacob, kennen sich alle
untereinander. Finding Jacob, Searching Jacob oder so. Die ist auf Apple TV. Ist eine Apple TV-Serie.
Ihr merkt, wir haben alle Streaming
an. Wir haben alle.
Wie wir sie alle droppen. Alleine, wir sind weiß nicht wie viele Minuten in der Folge und wir haben schon gedroppt. Amazon Prime.
Wann bezahlen die uns?
Apple TV.
Wann bezahlen die uns? Warum tun wir, also, Entschuldigung, aber...
Netflix gibt es übrigens auch.
Hulu. Zwar nicht in Deutschland verfügbar,
HBO
aber...
Max.
Okay.
Und wen wir vergessen haben, weil ist ja nicht nur irgendwie einer der Hauptcharaktere. Christopher Plummer.
Und zwar in der Rolle von Harlan Thrombey. Aber der stirbt halt relativ schnell.
Ja, aber es geht halt um seinen Mord.
Er ist echt cool. Christopher Plummer ist sehr cool. Wer noch cool ist, und zwar auch Australierin neben Catherine Langford, ist Toni Collette in der Rolle von Joni. Und ich glaube, das ist so dein Lieblingspart, wo du sagst, die Rolle ist on point. Ne?
Das Ding ist, ich liebe es, weil dieser Film schafft es, an dieser Stelle kurzer Shoutout schon ans Skript, aber passt halt auch zu dem Cast. Er schafft es, mit ganz, ganz wenigen Sätzen und wenigen Dialogen diese Charaktere so perfekt zu...
Die Klischees perfekt auszufüllen.
Ja, und einfach, du hast das Gefühl, du kennst diesen Charakter so perfekt und die sind so gut gezeichnet. Und diese Joni, ich meine, für mich ist es vielleicht ein bisschen so, weil ich halt in Amerika war und so diesen Vibe so perfekt kriege von diesen Lake Forest Moms. Und sie spielt zwar so einen California Guru, aber es passt so in diese gleiche Bubble.
Ja, in so Consciousness, und das, Lifestyle.
Ja, und ich finde, sie ist halt dadurch, dass ich diesen persönlichen Bezug zu dieser Bubble habe.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist für mich so, so on point.
Und auch so richtig Valley Girl. Obwohl sie aus Australien kommt, hat sie so richtig dieses Valley Girl Accent.
So witzig. Das ist richtig, richtig, richtig witzig. Und die Charaktere sind alle richtig witzig gezeichnet.
Sind echt lustig, ja. Und zwar so Klischee, aber nicht zu krass on the nose, dass du denkst, oh, und der ist es der ist, und der genau. ist der. So. Du bist nicht genervt, wenn du das siehst.
Genau.
Ja, ansonsten Keith Stanfield, auch ziemlich geil. Get Out, wo hat er noch mitgespielt? Keith Stanfield, war er nicht auch bei Atlanta mit dabei?
I don't know.
Keith Stanfield? You know him? Ich dachte, du kennst ihn, du hattest ihn schon mal gedroppt bei irgendwas.
Das kann sein.
Okay, wow, du bist echt ziemlich, also, girl.
Well.
I was depending on you. Don Johnson in der Rolle des Ehemanns von
Jamie Lee Curtis.
Von Jamie Lee Curtis. Und Michael Shannon. Oh mein Gott.
Der ist so witzig. An dieser Stelle wirklich so underrated.
Ich wusste das vorher nicht.
Der ist so witzig.
Der ist richtig lustig.
Und das Ding ist, du hast so viele Leute und es kann ja nicht jeder der Protagonist sein, aber jeder kommt trotzdem so gut zur Geltung.
Jeder hat seinen Moment, in dem er
scheint. Irrelevant oder gehen unter. Nein, die sind alle...
Ja, jeder hat seinen Moment, in dem er brilliert. Oder in dem sie brilliert, ne? Wir wollen ja hier nicht irgendwie falsch gendern.
Er, sie ist.
Er, sie ist, das S muss mit. So was?
Them and they.
yes, anyways, wenn wir den Cast schon hier besprochen haben, möchtest du zum Cast noch was hinzufügen?
Nein, danke.
Regie hat Ryan Johnson.
Ryan einfach nur mit einem I statt einem Y.
Stimmt. Wow. Wow. Ryan Johnson hat die Regie übernommen.
Und an dieser Stelle, weißt du, was Ryan Johnson nämlich gemacht hat? Ein Film, der ein bisschen underrated ist. Und ich muss sagen, ich finde ihn nicht mal so, so geil, aber ich liebe den Film für...
Looper.
Ja, Looper. Es geht um Looper. Er hat Looper gemacht.
Und du magst auch Joseph Gordon-Levitt, das ne? Ist es ich mag eben. Ihn auch voll gerne. Ich finde, er sieht so verschmitzt aus. auf jeden Fall ist er ein... sagt man bei... Guck mal, Plural ist ja Alumni. Und was ist das Singular davon? Alumno? Alumnus?
Alumni, dachte ich immer. Alumni.
Alumni ist aber Plural.
Hey, du wolltest doch wissen, was der Plural ist.
Nein, nein, ich wollte den Singular wissen.
Ach so.
Ich habe keine Ahnung.
Alumni.
Du bist doch...
Du bist ein Alumni.
Sagt man das so?
Ja.
Auf jeden Fall ist er ein Abgänger von der USC, der University of Southern California, auch bekannt als die beste Beherbergung für Filmstudenten worldwide. Katie hat sich sogar dort beworben.
Real talk.
Real talk.
Also wirklich, ihr könnt eigentlich in die Biografie gucken. Früher oder später gibt es einen Link zu USC.
USC ist heftig, Leute.
Wenn du an der, also ich meine, man kann auch sagen, okay, die Leute kaufen sich einen in die USC. Wir alle kennen den Skandal von Lori yeah. Loughlin. Und wenn nicht, dann look it up.
Ja, yeah. Aber trotzdem, USC ist aber einfach USC die Oscarschmiede.
This shit.
Ist einfach die
Oscarschmiede. Für American Film Industry.
Und er hat seinen Abschluss dort 1996 gemacht, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde. This is a sign, guys. I will work with this guy.
wahrscheinlich eher nicht, aber ist auch okay. Was er noch gemacht hat.
Brick.
Star Wars Teil 8.
Ich war so gleich so, sein Debütspielfilm, weißt du, so. Brick.
Okay, ich fange an mit den Sachen, die ihr kennt.
Und ich so, Leute, Brick, Leute.
Du hast Brick selber nicht gesehen.
Nein.
So, Leute, Brick! Was ist Brick?
Das Ziegelstein?
Und was er noch gemacht hat, ein paar Episoden von Breaking Bad.
Erinnert mich ein bisschen an die Russo-Brüder. Mit so diesem lustigen Serien-Vorderlauf und dann auf einmal
Bad. Vor allem lustige Serien, Breaking Bad, voll lustig.
Ich finde Breaking Bad irgendwie lustig.
Ein bisschen, aber nicht so wie... Nicht so,
nicht so wie...
Nicht so wie Community bei den Russos.
Ja, okay, gut, alles klar. Alright, alright, alright. Genau okay. Das, was du gesagt hast. Star Wars Episode
8.
Episode 8, The Last Jedi. Für die Leute, die mich kennen, also tut mir leid, ich kann dazu an dieser Stelle nicht weiter was ausführen.
Es ist euch schon aufgefallen, dass wir noch nie eine Folge zu Star Wars
haben. Wir haben auch noch nie Star Wars geguckt.
Doch.
Ich habe noch nie Star Wars geguckt.
Ich habe die alle geguckt.
Was?
Ja.
Hey, ich dachte, du bist auch im Team noch nie Star Wars geguckt.
Natürlich habe ich Star Wars geguckt. Es ist Basic Film Knowledge.
Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich ja richtig schlecht. Ich dachte, du bist auch mit im Team.
Nein.
Ich bin ganz alleine auf diesem Boot. Oh Mann, ey.
Aber Ryan Johnson hat es directed und geschrieben. Und an dieser Stelle wirklich, wir haben es schon oft genug gesagt, wenn Leute das schreiben und gleichzeitig Regie machen, ist oft eine gute Lösung. Und in diesem Fall
Props.
Für dieses Skript wirklich Props. Die Dialoge, die Charaktere, das Ganze drumherum.
Props.
Die Story.
Ich nehme eigentlich nur noch so diesen Audioabschnitt Props auf und dann füge ich das überall mit hinein. Nein, aber Knives Out ist, genau, 2018 hat er das geschrieben und er hat fast ein Jahrzehnt darüber nachgedacht, so einen alten Kriminalfilm zu machen, wie er das aus seiner Kindheit kennt, weil er hat so mit 10, 11, 12 Jahren, er hat da diese ganzen Agatha Christie-Filme geguckt und die ähneln in der Struktur ebenfalls Knives Out. Ich werde dazu auch noch später mehr sagen, wenn wir zum Genre kommen.
Denn das Genre ist Whodunit.
Whodunit, Kriminalfilm, genau.
Und ich finde das so witzig, weil dieser Film ist für mich die Reinkarnation von dem Spiel Clue. Mhm. Auf Deutsch
Cluedo.
Cluedo, genau. Mhm. Und es ist einfach eins zu eins dieses Spiel. Mhm. Und er hat es so perfekt mit allen Windungen und...
Er hat es sogar in den Dialog reingebaut, dass
stimmt, das Spiel
der Clue. Detektiv Benoit Blanc gespielt von Daniel Craig, dass er sogar gesagt hat, ja, guck dir doch das Haus mal an, es sieht aus wie auf einem Cluedo-Bett.
Ja, 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 das stimmt. Aber ist es auch. Es ist eins zu eins genau das. Und tatsächlich, wenn wir gerade beim Skript und bei der Story sind und so, ich finde es ganz witzig, weil als ich den Film das erste Mal gesehen habe, du erfährst sehr, sehr schnell, was passiert ist. Also es geht darum, dass der Harlan Thrombey stirbt und jetzt dieser
Benoit Blanc engagiert wird, der Privatdetektiv.
Genau, und herausfinden soll, was in dem Haus passiert ist, warum der gestorben ist, dies, das. Und dann hast du alle diese verrückten Charaktere und du musst herausfinden, okay, wer war es, wie ist er gestorben. Und wir erfahren das richtig schnell. Du erfährst, glaube ich, nach 15 oder 20
Minuten. Nee, man denkt ja am Anfang, ist es Selbstmord, weil er hat sich ja mit einem Messer in die Kehle geschnitten.
Genau, aber du erfährst sehr, sehr schnell im Film, was eigentlich passiert ist. Und ich saß da und dachte mir so, okay, der Film ist vorbei. Ich dachte mir erst so, wie langweilig, ich weiß ja jetzt, was passiert ist. Aber es ist so nicht langweilig, weil der Film baut danach eigentlich darauf auf. Und das ist wie bei den alten Columbo-Folgen.
Ganz genau.
Die Columbo geguckt haben. Es ist so geil, wenn du schon weißt, was passiert ist. Mehr oder weniger, aber die einfach noch Details fehlen. Und du weißt dann quasi, wie Harlan gestorben ist, aber du weißt diese ganzen Hintergründe und Windungen nicht und die Charaktere in dem Haus sind einfach so cool erzählt, dass es dir Spaß macht zuzugucken, wie die sich untereinander beschuldigen und versuchen rauszufinden, was passiert ist. Deshalb, nur weil du schnell weißt, was passiert, heißt nicht, dass es danach langweilig wird.
Ich glaube, an dieser Stelle sollte man auch das Genre mal ein bisschen näher erklären, weil es macht einfach Sinn.
Go for it.
Also das sogenannte Whodunit ist bekannt aus Kriminalromanen und Fernsehserien und es ist so ein auftretendes Konzept von der allmählichen Aufklärung eines Verbrechens und der Suche nach dem oder den Täter.
Das klingt gerade, als würdest du Wikipedia-Erklärung tue ich
nicht,
vorlesen.
Nein, tue ich aber nicht, nein. Nein, aber Whodunit, also man spricht das immer so ganz schnell slangmäßig aus, aber es steht für Whodunit oder Who has done it. Wer hat es getan, für die, die gar kein Englisch können.
Weil nur vom Sprechen denkt man auch, es heißt Who done, also die Passform von do, it. Aber du schreibst es nicht so, du schreibst es als ein Wort.
Who done it, who genau. done it, ja.
Wird super witzig geschrieben.
Ja, und das haben sie halt einfach gemacht, um, naja, dieses Teilgenre so ein bisschen näher zu klassifizieren. So wie Thriller und Erotik-Thriller. Ist mir nur eingefallen, weil ich eine Hausarbeit dazu geschrieben habe. Okay. Das Prinzip ist, also, am Anfang steht in der Regel immer so ein schweres Verbrechen irgendwie im Vordergrund. Entweder Mord oder Todesfall, man weiß noch nicht. Ermittler haben das Problem, also Ermittler kommen eigentlich immer dazu und die haben dann das Problem, okay, wer war's? Und eigentlich geht es darum, okay, wer war's? Who done it?
Das beste Beispiel für so ein Klischee Who done it ist Agatha Christie.
Mord im Orient Express kennt glaube ich, jeder von
Tod mir. Auf dem Nil, ihre ganze Buchreihe.
Das exactly. Ist, ich glaube, sie hat es sogar erschaffen.
Ja, oder sie jetzt zumindest.
Sie hat es erschaffen und die Ursprünge gehen aber auch auf einen englischen Autor zurück, und zwar auf Edgar Allan Poe. Den kennen auch sehr, sehr viele. Hat ganz, ganz tolle Kurzgeschichten. Auch sehr viel im Horrorgenre, muss ich sagen. Aber das sind so die Ursprünge, aber sie hat das wirklich deklariert
als Who Done It. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, oft ist es so, es gibt zwar schon Geschichten, die so sind, aber es gibt dann eine Person, die das Genre macht. So wie bei Godfather mit den...
Mario Puzo. Ja, diese Familien...
Mit den Mafia-Sachen. Ja. Es gab vorher schon Mafia-Filme, aber der Film hat das Genre geschaffen. Und so ist Agatha Christie die das Genre Who Done It
Ja, kreiert. Genau so ist es. Und das klassische Vorbild ist auch meistens, dass man einen Meisterdetektiv hat und dann aber auch einen naiven Assistenten, beispielsweise Sherlock Holmes und Dr. Watson.
Und in unserem Fall, die Filme, die wir gut finden, immer Leute mit einem französischen Namen.
Es ist wirklich so.
Poirot bei Agatha Christie. Und jetzt haben wir Benoit Blanc.
Das stimmt. Ja, also er hat sich wahrscheinlich einfach durch die Agatha Christie-Sachen inspirieren lassen. Es war ja auch
oder vielleicht wissen einfach Leute mit einem französischen Namen besser, Detektivzeug zu erledigen.
Ja, das könnte sein. Aber warum hat er dann einen Südstaaten-Akzent? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Doch, es sei denn, er ist aus New Orleans. Und New Orleans, da kamen die ganzen Franzosen her und haben sich da festgesiedelt.
Anyways, es gibt immer, also im Laufe des Films gibt es dann mehrere simple Versuche der Erklärung. Meistens kommen die von diesem naiven Assistenten, dass sie dann sagen, hey, das ist passiert.
Und wer ist in diesem Film der naive Assistent?
Marta Cabrera.
Achso, ich dachte, wer anders. Nee. Ich wollte sagen, der Cop, der reinkommt und
nein,
der Cop...
Und Trooper und Wagner, Trooper
und
Wagner.
Und weißt du nämlich, wen der Cop spielt? Unser guter alter Freund aus Get Out.
Den meinte ich doch vorhin.
Ja.
Keith Stanfield.
Ach, das ist der. Weißt du, wen ich dachte, wen du meinst? Oh, wow.
Ciao. Ciao. Girl, I was depending on you. Again.
My brain.
Ich hab's jetzt das zweite Mal. Okay, ja. Anyways, die Auflösung kommt am Ende der Geschichte und dann ist es so bam, bam, bam und diese ganzen Versuche waren alle nur leere Erklärungen und am Ende kommt das Meisterstück zum Ganzen. Voraussetzungen für eine Whodunit-Geschichte sind Nummer 1, das Setting ist begrenzt. Das heißt, der Schauplatz ist oft abgeschnitten von der Außenwelt oder von der Justiz.
So wie bei einem Cluedo-Spiel. Ich sage immer Clueso, weil der englische Name von dem Spiel
Cluedo. Voraussetzung Nummer 2. Es gibt eine begrenzte Zahl von Verdächtigen, die oft in engem Kontakt standen mit dem Opfer.
Die Familie.
Und noch zugespitzter, und das hat wirklich Agatha Christie meisterhaft gemacht bei Mord im Orient Express, ist dann auch nochmal dieses Locked Room Mystery. Das heißt, der Raum ist geschlossen oder es ist irgendwie ein
geschlossener
Bereich.
Keiner kann raus, keiner kann rein.
Es muss einer von uns sein.
Und das passt in diesem Fall ganz gut. Ich meine, der Film Knives Out erstreckt sich zwar über mehrere Tage und wir sind auch manchmal außerhalb des Hauses, aber wir wissen, dass der Mord in Anführungsstrichen, zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat, während einer Party in diesem Haus, wo nur eine bestimmte Anzahl an Gästen waren. Alle waren in dem Haus.
In der Pampa.
Wir haben dieses Lockroom-Szenario. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Leuten, die verdächtig sein können.
Exactly. Und Voraussetzung Nummer 3. Am Ende wird der Fall vollständig und in Anwesenheit von allen Verdächtigen für das Publikum entschlüsselt und der Mörder wird enttarnt. Ende.
Das ist in diesem Fall tatsächlich, wir werden jetzt ja nicht Stück für Stück die ganze Handlung erzählen.
Nein.
Kann ich schon mal zum Ende springen. Das ist in dem Film so geil, der Moment, wenn rauskommt, dass, Spoiler Alert, Ransom.
Weißt du, was krass ist? Okay, ja, sag du das mal.
Der Täter war. Und wie Martha ihn überführt, weil sie kann ja nicht lügen, ohne sich zu übergeben. Und dieser Moment einfach, wenn sie ihm ins Gesicht spuckt.
Ja.
Und dann rauskommt, dass Ransom der Täter ist. Und da haben wir nämlich den geilen, krassen Vertigo-Effekt, wo er sich ein Messer schnappt aus der Skulptur und Martha erstechen will. Und wir haben diesen und dann sehen wir nur Benoit Blanc, also ja. Daniel Craig im Hintergrund so nein und dann Wum und
ja.
Es sieht gut aus. Es sieht einfach wirklich ästhetisch
aus. Es ist Auge. Cinematografisch echt cool. Aber weißt du, was krass war? Meine beiden Geschwister, als sie zum ersten Mal Knives Out geguckt haben, die wussten direkt, dass es Ransom war.
Naja, weil es ja auch auffällig ist in dem Sinne, das hat ja der
Ryan... Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen.
Der Ryan Johnson hat ja selber gesagt, man merkt von vornherein, dass Ransom ein böser Typ ist, weil die Hunde kläffen ihn die ganze Zeit
an. Ja, aber ich dachte, das ist zu sehr on the nose, weißt du?
Und so.
Aber die wussten es sofort. Und weißt du, was meine Schwester gesagt hat, wo sie das wusste? Sie wusste das nämlich...
Weil er kein iPhone benutzt. Spaß. Aber an der Stelle Fun Fact.
Ja.
iPhone erlaubt dir, benutzt iPhone und Film, alles schön und gut, Apple. Werbung für uns. Ja. Apple, ja, Apple-Produkte. Aber niemals, niemals, niemals nicht werdet ihr einen Bösewicht in einem Film ein Apple-Produkt benutzen sehen, weil Apple das nicht möchte. Denn keine bösen Leute können sich Apple leisten.
Eigentlich ist es so the opposite meistens.
Ja. Gut.
Ja, also auf jeden Fall, meine Schwester wusste das nämlich an dem Zeitpunkt, als Hugh, also er heißt kompletter Name, Hugh Ransom Drysdale. Das ist ein kompletter Name. Und das Hilfspersonal muss ihn immer Hugh nennen und alle anderen nennen ihn Ransom. Und deswegen
Ransom klingt wie handsome.
Ja, handsome Ransom. Deswegen sage ich auch Ransom. Auf jeden Fall, Ransom rettet Martha quasi, nachdem die Testamentsvorlesung ist und rauskommt.
Alle denken, Martha war's.
Martha war's, weil sie hat das komplette Vermögen einfach von Harlem bekommen. Also er hat ihr das alles vermacht in seinem Testament. Und,
seine Familie kriegt nicht einen Pfennig.
Wie sagt ihr immer? A single red dime.
That any of us are gonna give you, like Dad liked to say, a single red dime, you're nuts!
Benoit Blanc wusste auch von vornherein, zwar nicht, wie Ransom involviert ist, aber er wusste von vornherein, wie Martha involviert ist.
Ja. Yeah.
Und das ist das Coole, weil du denkst die ganze Zeit so, Martha muss ihr Geheimnis bewahren, weil sie denkt, dass sie schuld ist. Und deshalb schüttet sie sozusagen ihr Herz auch Ransom aus, weil sie voll die Schuldgefühle hat. Und Ransom denkt sich so, aha, ich nutze das aus, weil Ransom eigentlich der Täter ist. Aber Daniel Craig wusste von vornherein, dass Martha diejenige ist, weil sie hat einen kleinen Spritzer Blut auf ihrem Schuh. Und du siehst in dem ersten Gespräch, das Benoit Blanc und Martha miteinander führen, guckt also zweimal kurz runter auf ihren Fuß. Und wenn du das nicht weißt, merkst du es nicht. Aber es sind diese ganzen kleinen Details in der Performance, in der Set-Decoration, sind so viele Details in diesem Skript, wo du dir so denkst, wow.
Ja, das hat Ryan Johnson echt richtig gut gemacht. Also sowieso, Ryan Johnson, seine Trademarks sind ja, dass er oft mit Steve Yedlin als Cinematograf arbeitet. Er dreht meistens auf 35mm Film, deswegen meinte IMDb auch 35mm hier zu schreiben, was aber in diesem Film nicht so ist. Nämlich wurde der Film auf digital gedreht, was ich nicht glauben konnte, weil es wirklich sehr, 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 sehr filmisch aussieht.
Genau, und das haben sie geschafft, indem sie das in der Postproduktion halt im Grading so ein bisschen gritty gemacht haben. Und sich der Cinematograf Steven Yedlin wirklich die Mühe gemacht hat, an jeder Stelle sogar ein extra Skript zu schreiben für das richtige Skript, wo er gesagt hat, okay, hier sind Fenster, hier ist das, hier ist so ein Licht, hier ist so ein Licht. Um dann zu sagen, okay, in der Postproduktion müssen wir darauf achten, dass da, ich weiß nicht genau, wie man das macht, aber das Licht so gesetzt wird, damit die Kanten, weil wenn du digital drehst, sieht es anders aus, wenn das Licht auf einen dunklen Gegenstand trifft, als wenn du auf Film drehst, dass die das so verschwommen machen und so einen kleinen Effekt darüber machen, damit
Halation
es aussieht.
Nennt man es.
Genau, damit es aussieht, als wäre es auf Film gedreht. Wir müssen nämlich noch ein bisschen mehr Steve Yedlin feiern, weil der tatsächlich ganz coole Sachen gemacht hat. Nicht nur den Vertigo-Shot, den ich eben schon erklärt habe, der einfach mega nice ist.
Yeah.
Was er auch gemacht hat, ist, dass er ganz, ganz viel, das ist eigentlich bekannt beim Film, dass man Tagszenen bei Nacht dreht und Nachtszenen bei Tag dreht. Und das nennt sich dann Day-for-Night-Shot, also wenn man du tagsüber drehst, aber es nachts darstellen soll. Und der hat eigentlich nur ganz, ganz wenige Nachtshots wirklich gedreht, also Night-for-Night-Shots, und hat den Rest dann tagsüber gedreht und hat dann einfach in der Postproduktion das angepasst und quasi mit kleinen Greenscreens gearbeitet, da wo zum Beispiel die Veranda beleuchtet sein soll in der Ferne. Und hat es dann ausgeschnitten aus dem eigentlichen Nachtshot und dann in den Tagshot eingefügt, dass es aussieht wie bei Nacht. Und die haben das nicht gemacht, weil es Zeit spart. Sie haben es nicht gemacht, weil es Geld spart, sondern wirklich nur, damit er die Visuals genauso hinkriegt, wie er das möchte. Weil er eine ganz genaue Vorstellung davon hatte, wie dieses Haus nachts von außen aussieht. Und damit es genauso on point ist, haben die das halt tagsüber gedreht und dann mit Greenscreens und After Effects und alles einfach eingefügt, dass es danach
Und die hatten steht. Einfach auch eine richtig gute, also einfach eine gute Verbindung, nicht nur mit dem Cast, sondern auch die Crew war richtig gut. Also Set Decorator, das war ja perfekt abgestimmt auf das, was dieser Steve Yedlin dann wollte, auf das, was der Regisseur Rian Johnson dann wollte. So. Und das ist halt einfach, das ist diese Kunst, einfach die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubekommen.
Und was man noch dazu sagen kann mit Zusammenarbeit, gerade von Rian Johnson und Steve Yedlin, ist die Composition und die Komposition der Schauspieler im Bild. Weil kein Charakter steht random an irgendeiner Stelle oder so zufällig. Mhm. Es gibt immer eine ganz genaue Komposition und die sollen entweder in so Dreiecken angerichtet sein.
Triangle.
Genau, ja. Oder es gibt so Linien, dass du immer verschiedene
Schichten hast.
Planes hast, genau, also so Schichten, dass in dein Auge, genau.
In dein Auge!
Damit dein Auge immer Spannung im Bild hat. Das heißt, du hast einen Protagonisten oder einen Charakter an einer Stelle, aber es passiert immer was im Hintergrund und du hast immer Tiefe im Bild, weil es mehrere Lagen gibt.
Mhm.
Und da hat sich Cinematography und Regie ganz genau abgesprochen, um zu gucken, okay, wie ordnen wir an, wie ist der Frame, wie ist der Shot ausgerichtet und wie stehen die Charaktere und teilweise sogar Porträts von Leuten im Hintergrund. Dann haben wir wieder Set Decoration. Wie ist das genau angeordnet, damit wir eine bestimmte Bildkomposition haben.
Mhm.
Und das ist die Detailarbeit. Deutsch. Das ist die Detailarbeit, die wir lieben
ja.
Und die Oscar-worthy ist.
Ja, und vor allem auch, dass die Gemälde, die sind natürlich nicht so, die sind natürlich nicht plastisch wie echte Gesichter und deswegen werden die nochmal extra mit Visual Effects nochmal hier so mit Greenscreen dahinter gemacht und dann noch richtig angeleuchtet, damit das so alles wirklich in einer Schicht so hintereinander. Und ich find's einfach so krass, als wir uns jetzt diese Details wieder reingezogen haben. Ich denke mir so, jeder, der sich einfach so ein Filmschool-Buch einfach mal anguckt, mit dem amerikanische Filmschulen arbeiten, es sind einfach immer die gleichen klassischen Regeln fürs Filmemachen und sie funktionieren einfach jedes Mal.
Genau, dieses Depth of Field, worüber wir gerade gesprochen haben, mit
jedes
den verschiedenen
Mal.
Planes, das steht in jedem Filmbuch. Du musst es dir einmal durchlesen, du lernst die Regeln, du wendest es
an Eyelines,
und es ist geil. Eyeline-Match.
Achsensprung, also es ist also alles ganz klassisch und man denkt sich so, hä, das ist genauso, wie es
und
eigentlich
unsere deutschen Filmschulen bringen uns das nicht bei, weil wir müssen ja unsere Kreativität komplett entfalten können und uns nicht an Regeln halten,
es
wenn wir
nervt.
Filme machen und komplett freigeistig
mich
einfach.
Nervt das. Als Maul. Also nicht du als Maul, aber die Leute, die diese Wörter, Sätze sagen. Also als ich mir das reingezogen habe, diese Detailarbeit und dann nochmal ein extra cinematografisches Skript zu schreiben für das und alles zu, also wirklich alles zu durchdenken. Ja, also die haben ja wirklich, die haben Motive wiederholt bis zum geht nicht mehr. Die haben Spiegel benutzt und zwar so, dass es semantisch Sinn macht. Dann immer wieder diese falsche Herkunft von Martha nennen. Das ist dann auch wieder so in der Bedeutung was. Dann
alleine so Details wie mit dem Baseball.
Viele,
der
mit
Baseball,
dem Baseball
in dem Film erzählt die quasi auch nochmal eine eigene Geschichte und ihr fragt euch jetzt, welcher Baseball. Genau darum geht's. Es ist so ein kleines Detail,
ja.
Dass zum Beispiel, es geht damit los, Harlan hat diesen Baseball am Anfang in seinem Büro, hält den in der Hand, wenn er, wie heißt der Typ nochmal, den er konfrontiert mit der Affäre?
Sein Schwiegersohn.
Genau. Und dieser Ball macht sozusagen eine Reise bis dahin zurück, dass Jamie Lee Curtis dann den Brief findet und wir wieder in dem Büro sind, wo der Baseball angefangen hat.
Mhm.
Und er macht so eine Reise einmal durchs ganze Haus und erklärt dir den Fall mit. Und diese kleinen Details, die am
Mega.
Rand immer mit dabei sind,
Mega.
Oder die Tatsache, dass wenn Martha und Harlan zusammen dieses Go-Spiel spielen, wo man so weiße und schwarze Steinchen setzt. Das ist super wichtig dafür, dass sie die Einzige ist, die quasi gutherzig ist oder die es am Ende würdig ist, Harlans Erbe zu bekommen, weil alle anderen spielen dieses Go-Spiel, um Harlan in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Mhm. Und Martha spielt ihr eigenes Spiel, weil ihr geht es nur darum, dass sie ein schönes Muster legt. Sie will ihr eigenes Ding machen. Sie spielt nicht, um Harlan zu schlagen. Und deshalb ist sie letztendlich die Einzige, die halt wirklich super rein Herzens ist, die nichts mit Harlans Tod in irgendeiner Weise eigentlich in dem Sinne zu verursachen hat. Und deshalb auch sein ganzes Erbe kriegen kann.
Ja.
Und dann haben wir wieder ein kleines farbliches Schema, weil sie, was du eben gesagt hast, oft so ein bisschen diskriminiert wird aufgrund von ihrer Herkunft. Sie kommt aus Zentralamerika. Und die ganzen weißen privilegierten Hausbewohner sagen immer, oh, sie ist aus Paraguay, aus Uruguay.
Die unterschiedlichsten Orte, deine brasilianische Krankenschwester, bla 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 bla.
Genau, also eigentlich schon sehr rassistisch in dem Sinne. So, ja, du bist Teil der Familie, aber räum mir meinen Teller ab. Weil,
ja, genau.
So. Und das zeigen sie halt auch damit, dass diese ganzen Leute sonst immer die weißen Steinchen benutzen und sie halt die schwarzen Steinchen.
Oder weiße Schachfiguren.
Sie durchkreuzt sozusagen mit dem Muster, was sie legt, die weißen Züge dieser kleinen Steinchen. Mhm. Und sie als Migrantin quasi in dieser Familie durchkreuzt die ganzen Pläne dieser weißen Snobby-Familie, kriegt am Ende das Erbe und durchkreuzt alle deren Wünsche sozusagen.
Ihre komischen Machenschaften und Kriegschaften. Weil,
also es sind immer diese Symbole und die ganze Symbolik in dem
Film. Es ist mega symbolisch.
Ist so on point.
Es ist richtig on point. Auch die Gemälde und Fenster mit den ganzen Totenköpfen oder so Zeichen, sodass, okay, hier ist der Tod oder hier ist der. Also es ist einfach total crazy. Und ich finde das einfach so krass. Und wenn ich dann sowas sehe, dann denke ich mir, so Filme in Deutschland, also, ich weiß, wir haben es jetzt schon zu oft durch den Reißwolf gezogen und alle denken sich, boah, Nisa, Katie, wir haben es kapiert, ich habe keinen Bock. Also, wir haben es kapiert, ich habe keinen Bock, hier irgendwelche Filme
dann zu machen. Dann geh doch, dann bleib doch nicht in Deutschland.
Ja, wenn Quarantäne nicht wäre, Leute, also dann...
Ja, Nisa wäre in Spanien, ich wäre in Amerika, wir wären gar nicht hier.
Stimmt, das war eigentlich der Plan. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt bin ich gleich wieder auf dem... Stimmt, das war ja eigentlich meine Vorstellung.
Guess what, bitch? Coronavirus!
Und so schnell ist die Stimmung im Keller.
Na, ich habe ja zum Glück meine Duftkerze bei mir. Die ist nicht so mega duftend. Nee. Anyways, wenn ich dann sowas sehe, denke ich mir, alle, die es nicht so machen, ihr seid einfach faul. Ihr seid einfach fucking faul. Ja. Das wollte ich dazu sagen, das ist meine Meinung dazu. Meine Meinung! ja, auf jeden Fall Rian Johnson, Hut ab. Er hat fast ein Jahrzehnt gebraucht, um so privat in seinem Kopf so diese Inszenierung so zu planen und sich zu überlegen, okay, wie könnte das sein, wie könnte das sein, wie könnte das sein. Dann hat er aber, also wenn es ums Eingemachte geht, er hat das Drehbuch von Anfang bis August 2018 geschrieben, also innerhalb von 8 Monaten, hat dann direkt das am 3.9., also ein paar Tage danach quasi bei größeren Filmverleihen vorgelegt, die sich die Rechte durch eine Auktion im Rahmen des Toronto International Film Festival, auch kurz bekannt als TIFF, konnten die sich diese Vertriebsrechte sichern und Daniel Craig war irgendwie gleich mit on board, weil nämlich der Film, der jetzt rauskommen soll,
No Time to Die.
No Time to Die wurde nämlich verschoben von der Zeit her, weil der Regisseur dann irgendwie nicht konnte. Und dann hatte er irgendwie Zeit und er hat davon gehört und er war irgendwie sofort on board und ich glaube, deswegen haben sie auch relativ schnell Financing bekommen. Es ging halt alles super schnell. Es war wirklich so, er schreibt das Januar bis August 2018. Im September kriegt er die ganzen Finance-Sachen.
Das Ding ist, der Film war ja 2019 schon draußen.
Das ist, pass auf, er kriegt Anfang September, kriegt er diese ganzen mit Filmverleihrechte, bla bla bla. Dann heißt es, okay, wir suchen 6 bis 8 Darsteller an der Seite von Craig. 6 bis 8 Darsteller ist der Wunsch. 6 bis 8 Darsteller. Und was kriegst du? 6 bis 8 Star-Power, was weiß ich, für eine krasse Besetzung. Und man sagt, das ist nur so schnell dieser Casterin Marie oder Mary Verneuil an diesem Punkt. Ihr ist es nur so schnell gelungen, diese ganzen Leute zusammenzubekommen,
weil sie Talent hat,
weil sie die natürlich kennt, weil sie mit denen gearbeitet hat, aber auch, weil die relativ zügig drehen wollten und dann mussten die nicht irgendwie schon gucken, ah, okay, wenn wir das jetzt drehen, dann überschneidet sich das mit dem und dem. Und sie haben eben auch direkt im gleichen Jahr haben sie einfach im Winter gedreht, von Oktober bis Dezember 2018. Das heißt, komplett...
Die hatten im September Funding. Und haben ab Oktober gedreht.
Ja.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch. Der Typ hat im Januar angefangen, diesen Film zu schreiben. Und am 31.12. war dieser Film fertig.
Wie hat bitte Produktion gehustelt?
An dieser Stelle schaut er dann Ram Bergman.
Pre-Production Bergman. In unter einem Monat. Vor allem ganz kurz, wenn ich mir Set Decoration angucke. Wenn ich mir gucke...
Ist das nicht krass? Ciao. In einem Jahr wurde Drehbuch entwickelt.
Die hatten einfach so viel Money, weil Money macht alles möglich.
40 Millionen. Ist okay. Für so eine Starbesetzung ist es nicht mehr so viel. Ist das nicht krass?
Wir haben dies geschafft. Ich bin gerade so geschafft. Ein Monat to Pre-Production?
Das meine ich ja. Deswegen war ich ja vorhin die ganze Zeit noch in Recherchen, weil ich dachte, liege ich falsch? Stimmt das nicht? Und dann habe ich es abgeglichen und es stimmt. Es stimmt tatsächlich. Und dann, pass auf, der erste hier, die Dreharbeiten enden wirklich an Silvester 2018. Erster Trailer kommt im Juli 2019 raus, also auch wieder 6 Monate.
Vor allem, wie schnell war dann bitte die Post?
6 Monate. Testpublikum Texas und OC haben sie es gezeigt und die Weltpremiere wurde dann im September 2019 auch wieder auf dem TIFF gefeiert, wo sie im Jahr davor erst überhaupt es an die ganzen Filmverleihe gebracht
haben. Und das erklärt einfach, auf wie vielen Ebenen dieser Film geil ist.
Ciao, Alter, innerhalb von einem Jahr gibt ihr das einfach mal. Innerhalb von einem Jahr und dann so ein modernes Meisterwerk, also... It's amazing, it's crazy. Casting, Mary Verneuil, good job. Tatsächlich hat sie, also man kann sie überhaupt nicht festlegen, wie zum Beispiel jetzt hier, wie heißt denn die Ellen? Nicht Ellen. Wie heißt sie denn von Martin Scorsese? Also, man kann sie nicht festlegen wie Ellen Lewis, die Hauptcasterin von allen Scorsese-Filmen gefühlt, sondern die ist wirklich überall drin. Die ist in Independent-Sachen drin wie Silver Linings mit Jennifer Lawrence. Und Bradley Cooper. Und sie ist drin bei Sachen wie Girls Trip von Tiffany Haddish und heute fallen mir die Namen einfach nicht mehr ein. Die Frau von Will Smith. Hello.
Jana, irgendwas mit J.
Ja, sag mal, warum fällt mir das denn nicht ein? Jada Pinkett Smith. Girls Trip. Scary Movie. Ja, also Kulthorrorfilm. Hier mit Neve Campbell, Courtney Cox. Seit 1993 ist die Frau im Business. Und es gab aber 2 Charaktere. Bei denen hat es wirklich auch noch an äußeren Sachen gelegen. Ana de Armas wollte das am Anfang nicht machen, weil sie immer in Hollywood auf diese Latina-Rollen irgendwie reingepresst worden ist. Aber nachdem sie dann das Drehbuch bekommen hat und Rian Johnson persönlich mit ihr gequatscht hat, konnte sie umgestimmt werden, zum Glück. Weil, ich meine, Martha Cabrera ist ja perfekt einfach. Chris Evans, der meinte so, ey, der war mitten in diesem so Captain America abschließen. Hatte dann keine Lust, irgendwie im Winter quasi nochmal weit irgendwo hinzugehen. Und dadurch,
er kann es sich ja erlauben.
Ich meine, es wurde halt in Massachusetts gedreht und er ist ja ein Boston-Guy. Und deswegen dachte er sich, oh ja gut, da drehe ich halt vor der Haustür, alles
hometown.
Gut. Genau, deswegen konnte er dann auch noch umgestimmt werden. Aber krass, einfach krass. Innerhalb von einem Jahr, das muss man sich einfach mal geben. Stell dir mal vor, bei einem Festival, du stellst den Film vor, Filmverleihe kommt. Und im nächsten Jahr so, hey Leute, hier ist er. So, hier, das, hier.
There you go. Und dann haben wir so eine Produktion wie da, wo du mitgearbeitet hast, nach 5 Jahren immer noch in der Post.
Digga, das ist so peinlich. Und dann ist es auch noch scheiße. Das ist ja das Ding. Weißt du, man sagt ja gutes.
Was lange währt, was lange endlich gut.
Ja, aber nein. Aber nein.
Aber nein. Okay, next. Ich kann euch vielleicht was erzählen, einfach über Set Decoration.
Oh ja, mach das.
Denn wir haben 2 Leute, die in diesem Fall wirklich Hut ab. Und ihr merkt es ja, wir versuchen immer alle Departments irgendwie mit abzugreifen, aber wir legen Fokus auf die besonders gute Arbeit geleistet haben. Und in dem Film ist es einfach Production Design von David Crank und Set Decoration von David Schlesinger. Ich nenne ihn Schlesinger, weil ich einfach davon ausgehe bei seinem Namen, dass er deutsch sein muss. Habe ich jetzt einfach entschieden.
Mhm.
Und die haben wirklich so viel Arbeit da reingesteckt. Und es sind diese ganzen kleinen Krinkits und Kinkerlitzchen, die so perfekt abgestimmt sind. Erstmal vorneweg, die haben das alles on set gedreht, was schon mal immer sehr cool ist, wenn du on location drehst. Und dieses Haus gibt es halt wirklich. Das ist Ames Mansion. Das steht im Borderland State Park in Massachusetts, in der Nähe von Boston eben. Also so nah jetzt auch nicht, aber ist halt beides
Massachusetts. Boston ist die Hauptstadt von Massachusetts. Ist es.
Gut. Nicht, dass die Leute unserem Fact-Check nicht trauen können. Und Genau, die haben das ganze Außenszenario und die ganze untere Etage von dem Haus, da haben sie in dem Haus gedreht. Was tatsächlich die Schwierigkeiten einfach mit sich bringt, dass wenn du on Location drehst, ist es oft sehr eng und es ist super schwierig, genau zu gucken, okay, wo baue ich meine Kamera auf, wo ist das ganze Dolly-System, wo ist meine ganze Lichttechnik. Obwohl in dem Fall haben sie viel mit Tageslicht gedreht, man braucht nicht ganz so viel Lichtequipment, aber es ist halt alles sehr eng und haben dann eigentlich nur die Oberetage, also den Second und den Third Floor, haben sie dann als Stage gebaut. Und dann hatten sie so eine Soundstage, wo sie das gebaut haben, aber der Rest war halt on location. Und dann gab es so ein paar Sachen, die waren geskriptet, so ein paar Set-Decoration-Pieces. Das war einmal der legendäre Coffee Cup, der sagt,
My house, my rules, irgendwas?
My house, my rules, my coffee, den Anna der Armas am Ende in der Hand hält und aus dem sie trinkt, wenn sie oben auf dem Balkon steht. Sehr geil. Mhm. Und was auch geskriptet war, ist zum Beispiel das Porträt von Harlan. An dieser Stelle, es gibt zwei Porträts, die ganze Zeit sieht man
Ghost Painting!
sieht man das Porträt von Harlan und er guckt so sehr, sehr
grimmig.
Ja, oder ernst? Emotionslos. Einfach ja. So gerade Linie mit dem Mund. Und ganz am Ende, wo rausgekommen ist, wo wir die ganze Lösung haben, Anna das Haus gehört, also Martha das Haus gehört und die anderen alle so grumpy sind. Und so, da sehen wir nochmal das Gemälde und er hat ein kleines Lächeln auf den Lippen, weil endlich alles so gekommen ist, wie er wollte.
Das nennt man Ghost Painting.
Was war noch gescriptet in dem Haus? Tatsächlich sonst gar nicht so viel. Was ich richtig krass finde zum Thema Detailarbeit, Harlan Thrombey ist ja ein Autor in dem Buch. Mhm. Und alles, was da irgendwie in dieser Wohnung ist oder in dem Haus ist, soll was mit seiner Person zu tun haben. Das heißt, es sind entweder kleine Trinkets aus den Büchern, die er geschrieben hat, oder es sind Sachen, die ihn inspirieren sollen für Bücher, die er geschrieben hat. Also irgendwie, dass es immer einen Link dazu gibt. Und die haben tatsächlich 60 bis 70 Bücher, die er geschrieben haben soll, alle kreiert, den Titeln gegeben und die irgendwo in dem Haus verteilt, dass die in Regalen sind und rumliegen. Und es fällt den Leuten nicht mal auf. Aber die haben 60 bis 70 Bücher, einfach die er, dieser Harlan, als Autor geschrieben hat, haben die einfach selber noch gemacht und damit ans Set gebracht.
Heftig.
Crazy, ne? Also, und ich glaube, es muss richtig Spaß gemacht haben, diese Locations zu scouten.
Ja, ich meine...
Das Haus ist so geil.
Das Haus ist... Ich meine, wie haben die das geschafft, innerhalb von wirklich 2 Monaten vielleicht, wenn es hochkommt, einfach alles so parat? Wie kann das sein?
Und die waren richtig, richtig viel auf Antiquitätenmärkten und haben einfach ganz viel so...
Schau mal, also...
Also wirklich ganz, ganz viel Antiquitäten einfach zusammengesucht.
Ich glaube, was mich einfach so triggert, ist, das macht mich richtig nervös, weil ich mir denke, das nächste Mal, wenn ich vor genau so einer Herausforderung stehen sollte... werde ich immer wieder daran erinnert werden, Rian Johnson hat es auch in einem Jahr geschafft.
Was ein Jahr alles bewirken kann. Und ganz kurz, bevor wir fertig sind mit Set Decoration, sollte ich vielleicht noch auf das ikonische Piece zu sprechen kommen, die Statue mit den ganzen Messern, dieser Kreis. Da ist ja in der Mitte ein Loch. Und dieses Loch
soll darauf anspielen.
Auf die ikonischste Line aus dem ganzen Film.
A donut hole in a donut hole. But we must look a little closer. And when we do, we see the donut hole has a hole in its center. It is not a donut hole, but a smaller donut with its own hole.
Und die ganze Zeit, wir haben am Anfang Interviews, wie diese ganzen Charaktere vor dieser Skulptur sitzen mit den ganzen Messern und nie im Zentrum davon sind. Das Zentrum ist immer leer, das heißt dieser kleine Kreis in der Mitte. Da ist niemand drin, das Loch ist noch leer, wir wissen nicht, wer es war, wir wissen nicht, was passiert ist. Und am Ende bei der Auflösung sitzt der Charakter von Daniel Craig und von Anna de Armas, deren Köpfe sind genau im Zentrum, weil die Lösung aufklären und es dann das Loch des Donuts gestopft wird. Sehr, sehr cool. Lieblingsszene.
Oh, sind wir schon bei Lieblingsszenen.
Ja, weil ich habe gerade meine Lieblingsline gedroppt und meine Lieblings... Also das ist definitiv eine meiner Lieblingsszenen.
Definitiv. Eigentlich alles mit Hugh.
Warum nur?
Nee, ich glaube, wo ich halt natürlich so... Also das ist jetzt wirklich rein nur wegen meiner Obsession mit Chris Evans. Das ist, wo ich ausgerastet bin, war wirklich in diesem Autokino, ey. Alter, als er Martha mitnimmt in dieses Restaurant und er sitzt dann da, weißt du, man sieht ihn in diesem Sweater und ich glaube im Internet, das war ja so eine Diskussion
Die haben
auch.
sich ja alle so
Chris
darüber
Evans in
lustig
dem
gemacht.
Sweater mit diesem knitted,
Ja, das war so ein weißer
nicht Stepp, wie nennt man das denn?
Gestrickter, einfach so ein
gestrickter
gestrickter Pulli.
Strickpullover,
Und
ja.
das ist so witzig, weil Chris Evans meinte danach mal in einem Interview, das ist so schade, dass das jetzt so ein Meme und so ein Running Gag geworden ist. Eigentlich mag er so eine Police und jetzt kann er das nie wieder tragen, ohne dass sich
Ja.
Leute darüber lustig machen.
Aber sie machen sich nicht lustig, denken nur, oh mein Gott, you look so good. Okay. Das war auf jeden Fall so ein Moment. Eigentlich alles mit Martha, ich fand es auch sehr, sehr, also ich fand einfach schauspielerisch, so viele Momente sind mir so krass aufgefallen, als Martha nämlich Harlan noch davon abhalten will, diesen Plan zu machen. Also Harlan schlägt ihr ja eigentlich vor, wie sie sich quasi aus der ganzen Bredouille rettet. Aber sie sagt dann, oh nee, Harlan, ich kann das nicht. Und Harlan ist dann wirklich da mit dem Messer und sagt dann so, es wird alles gut werden. Und schneidet sich das so durch und sie ist so. Und dann vor der Tür und es ist wirklich Close-up auf ihr Gesicht und es ist einfach so gut und so intensiv. Was finde ich denn noch sehr gut? Es gibt so viele gute. Aber ich finde es auch geil. Also, du sagst ja Joni. Und bei mir ist es wirklich die Tochter von Harlan, gespielt von Jamie Lee Curtis. Also, ich finde ihren Charakter, das ist auch so on point. Das ist so dieses, so wirklich so total unbeeindruckt tun, so weißt du. Und auch so paranoid und auch total heuchlerisch. So von wegen, so wir müssen uns alles von Grund auf selbst aufbauen. Aber sobald man das Erbe nicht bekommt und sobald man irgendwie nicht den Teil vom Kuchen abbekommt, ausrasten wie sonst was. Also so.
Da sieht man halt wirklich, das
Bah.
Skript hat so geile Dialoge, weil wie sich diese Familie die ganze Zeit gegenseitig fertig macht und was sie sich an den Kopf werfen.
Ja, und also wenn sie zusammenkommen, ich glaube, das sind so meine Lieblingsstellen, gerade vor der Testamentsvorlesung, wo die dann so ausrasten und
Eat shit, eat shit, eat shit, eat
eat
shit.
shit. Das, also, ja, das muss ich sagen, das ist ziemlich gut gelungen hier an diesem. Ja, und ich bin gespannt auf eine Fortsetzung. Und ich glaube, jetzt, wo Daniel Craig wirklich jetzt, also jetzt kommt ja der letzte Teil. Weibliche und afroamerikanische Besetzung für James Bond.
Kadam.
Und wir sind gespannt auf jeden Fall, wie das
Dann
sein
gibt es
wird.
keine Bond Girls mehr, sondern nur noch Bond Boys.
Akronym, BB, Bond Boy. Bond Boy. Bei dem B.
Hat er ordentlich Zeit, bei Knives Out 2
Ganz
mitzuspielen?
genau, weil er soll wieder als Benoit Blanc eingesetzt werden. Und ich glaube tatsächlich,
Das wird
dass
ein bisschen wie so eine
Hercule
Hercule
Poirot,
Poirot.
genau,
Ja.
absolut. Das ist so
Wir haben
der eine
immer dann den
Master-Detektiv,
Detektiv.
dann der andere.
Aber ich fände es tatsächlich dann geil, wenn Sie sagen, weil bis jetzt ist nur announced, dass Rian Johnson es wieder macht und
Ja.
Daniel Craig dabei ist. Wenn es wirklich dann gar nichts mehr mit der Familie zu tun hat, sondern einfach so wie Hercule Poirot immer wieder neue Fälle hat, hat
Ja.
jetzt Benoit Blanc auch verschiedene Fälle.
Und weißt du, was lustig wäre? Wenn die irgendwann sich zusammen vermischen. Hercule trifft auf Benoit.
Und dann müssen zwei Meisterdetektive
Aber nee, warte mal,
zusammenarbeiten.
warte, das geht gar nicht. Weil das eine spielt in der Jetztzeit und das andere spielt in diesen alten Zeiten von Agatha Christie. Das macht ja keinen
Oh,
Sinn.
there's always a way.
Gut, okay, vergesst diese Idee.
Ich habe noch ein paar Fun Facts.
Oh.
Soll ich nochmal raushauen?
Ja.
Wir sprachen schon einmal über den guten alten Joseph Gordon-Levitt. So alt ist er nicht, aber gut ist er trotzdem.
Ja.
Und der hat eine kleine Voice-Cameo in dem Film. Denn wenn Marthas Schwester so eine Telenovela guckt, dann hören wir einen Satz. Und dieser Satz in dieser Telenovela ist gesprochen von Joseph Gordon-Levitt. Was ganz witzig ist, weil er ist ja der Protagonist in Looper. Das heißt, man merkt einfach, Rian Johnson hat einfach alle Leute, die er gerne mag, mit denen er zusammengearbeitet hat, wieder in dieses Projekt mit reingezogen.
Yes.
Ja, das ist ein Fun-Fact. Das ist noch ein Fun-Fact. Den Rest haben wir eigentlich schon gesagt.
Ja, wir haben das, glaube ich, die ganze
Schon immer
Zeit
so
schon
nebenbei
gespielt.
gedroppt.
Ja.
Was ich auch ganz cool fand, vielleicht einmal noch ein kleiner Rückbezug zu den ganzen Details und wie detailliert sie darauf achten. Am Ende findet ja, oder in der Mitte, wenn Benoit Blanc die ganze Zeit so recherchiert und so versucht herauszufinden, wer es ist, und wir das Gefühl haben, oh, er ist Martha voll auf der Spur, haben wir eine Stelle, wo er dieses versteckte Zimmer im Obergeschoss findet oder dieses versteckte Fenster eher. Im Obergeschoss, wo man so die Wand wegziehen kann und dahinter ist ein Fenster. Und er findet ein bisschen Matsch auf dieser Fensterschwelle. Und an der Stelle merken wir schon, dass nicht Martha die Täterin sein kann, sondern jemand anderes, weil wenn man aufgepasst hat, dann sieht man, wenn Martha nachts wieder durch dieses Fenster reinkommt
Sie
und da
geht direkt vom
durchklettert.
Gerüst eigentlich direkt auf den Boden
Genau, sie berührt
vom
diese
Flur.
Fensterschwelle nie. Sie kommt nie mit den Füßen gegen diese Fensterschwelle. Wer kommt aber gegen die Fensterschwelle, wenn er da nachts einsteigt? Hugh Ransom. AKA Ransom.
Drysdale.
Genau, und das sind diese kleinen Details.
Und auch dieses mit dem, oh mein Gott, und die Tochter von Harlan, die haben ja immer dieses Spiel gemeinsam, dass er quasi Briefe schreibt mit so Zitronensaft oder so, also irgendwas, was dann, wenn man es hinter einer Flamme oder nach einem Kerzenlicht anleuchtet, dass es dann, also durch die Wärme zeigt sich die Schrift erst, ne, so eine versteckte Schrift. Eigentlich kennt das jedes Kind aus jedem Kriminalroman.
Ja, unsichtbare Schrift.
Und unsichtbare so. Schrift und dann ihr revealed wird, dass ihr Mann sie betrügt. Und also so solche Sachen einfach so.
So eine Sachen, also.
Es ist einfach sehr cool.
Si.
Und ich kann diesen Film nur wärmstens allen empfehlen. Und ja. Guys, this is it for the week. Die Messer sind gezückt. Wenn wir hier reden über Knives Out.